herzlich willkommen zu Good Impact, dem Podcast. Mein Name ist Bianca und das ist der zweite Teil unseres Good Talks zum Thema Seegraswiesen.
Wie das Seegras retten. Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf die Suche nach den PionierInnen des Wandels gemacht.
Wir waren mit der Seegraspolizei auf den Balearen unterwegs, haben die schwimmenden Parkuhren im Meer gesehen, die im Juni und Juli zu Hunderten aufgestellt werden. Natürlich, also die werden verankert im Boden, damit da die Schiffe dran festmachen und nicht im Boden ihre Anker auswerfen in den Wiesen und sie zerstören. Wir haben Seegraskünstler getroffen und sind mit einem Forschungsteam tief ins Neptungras getaucht.
Wir waren an der Ostsee mit TaucherInnen unterwegs, Freiwilligen eben, die Seegras anpflanzen und diese ganzen Daten sammeln. Miriam Spieker habt ihr ja gerade kennengelernt.
Wir waren auf der dänischen Insel Læsø, wo eine junge Ingenieurin ein Startup für Schalldämpfung mit minimalistisch schicken Platten aus Seegras gegründet hat.
Wir haben erkundet, wie indigene Gemeinden seit jeher Seegras nutzen, wie WissenschaftlerInnen mit Seegras eine neue Art von Antibiotika herstellen wollen.
Köche mit Seegraswiesen als Delikatesse experimentieren und ForscherInnen seine Samen als Ernährung nutzen wollen, denn sie sind nahrhafter als Reis und lassen sich nachhaltiger anpflanzen.
Wie können wir also Seegras wirtschaftlich nutzen und schützen? Darüber sprechen wir in der nächsten Runde.
Sie hat BWL und Entrepreneurship in Münster studiert, macht gerade ihren Master und engagiert sich nebenbei mit drei anderen Studierenden bei Enactus, einem internationalen Netzwerk zur Förderung von studentischen Startups. Und zwar für die Initiative SEEDS, aus der mal ein Unternehmen werden soll. 2025 wurde SEEDS als das beste Projekt von Enactus Deutschland ausgezeichnet. Beim internationalen World Cup des Netzwerks gewann es den dritten Platz. Denn die Idee ist wirklich cool. SEEDS entwickelt Unterwassermaschinen für die Seegrassamenernte. Von Seegras, hat sie mir im Vorgespräch gesagt, hatte sie vor ihrem Engagement bei SEEDS noch nie etwas gehört. Höchstens so viel. Ist das nicht dieses grüne, eklige Etwas am Rand des Meeres, das stinkt und nervt? Heute sagt sie nein, im Gegenteil. Willkommen, Marlena Meyer.
Unser nächster Gast ist seit seiner Jugend im Naturschutz aktiv. Beruflich kommt er ursprünglich aus einer anderen Ecke der Natur, nämlich aus der Luft. Er ist Ornithologe. Zum Seegras kam er über Umwege. Als er sein 100 Jahre altes Haus sanierte, wollte er es ökologisch stemmen mit Seegras. Das fand er so überzeugend, dass er später mit seiner Frau selbst einen Seegrashandel gegründet hat. Das Erstaunliche, was er mir dabei erzählt hat in unserem Vorgespräch, das meiste Seegras, das er heute verkauft, kommt nicht von deutschen Stränden, sondern aus Dänemark. Was es damit auf sich hat, erzählt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Jörn Hartje.
Sie hat marine Geowissenschaften in Kiel studiert und untersuchte, wie sich Veränderungen an Land und im Meer gegenseitig beeinflussen. Dann fragte sie sich, wieso nicht Naturwissenschaften und Soziologie zusammenholen, um Leute aus verschiedenen Bereichen für den Meeresschutz zu gewinnen. Seit knapp einem Jahr arbeitet sie bei EUCC, die Küstenunion Deutschland in Warnemünde. Dort versucht sie, so viele unterschiedliche Akteure wie irgend möglich für die Seegraswiesen zusammenzubringen. Behörden und Wissenschaft, Wirtschaft, Offshorebau, Fischerei, Zivilgesellschaft, Tourismus. Wie Seegras-Live-Übertragungen in Restaurants und Gaming dabei helfen können, bei Touristinnen, Gemeinderäten und Unternehmerinnen Bewusstsein zu schaffen, wird sie uns gleich erzählen. Willkommen, Charlotte Ramsdorf. Marlena, SEEDS klingt ja irre, als Studierende sowas aufzubauen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Also wie du schon gesagt hast, das ist tatsächlich alles in diesem Rahmen von Enactus passiert. Also wer Enactus nicht kennt, das ist halt einfach eine Studieninitiative, die Studenten ermöglicht, Startups zu gründen und immer mit so einem Social Impact einfach auf den Fokus. Und wir haben uns halt überlegt, wir wollen auf jeden Fall was halt gegen den Klimawandel tun und auch für den Küstenschutz. Und haben dann einfach ganz klassisch erstmal ein bisschen recherchiert, okay, was gibt es für Möglichkeiten, und sind dann halt auf Seegras gekommen und haben halt festgestellt, so crazy, was ist das für ein Hidden Champion, irgendwie wird wenig drüber geredet und hat eigentlich so viele wahnsinnige Vorteile. Und ja, dann hat sich so ganz langsam diese Idee immer und immer weiter ausgebildet.
Ihr seid 4 Leute jetzt, glaube ich. Mit 3 habe ich gesprochen von euch. Und ich fand es cool, der Name Seed steht für eine Kombination von Sea und Seed, Meer und Samen. Entschuldigung, es ist falsch im Heft. Wir hatten lange Seed da stehen und dann haben wir es doch korrigiert in Seed mit EE, weil wir dachten, das muss es doch sein, auf den letzten Zentimetern vor dem Druck. Also, du hast gesagt, es passiert häufiger.
Es passiert,
ja. Trotzdem eine schöne Symbiose. Und eure Idee ist, eine technische Lösung zu finden, diese Seegrabswiesen Samen zu ernten. Und die Idee ist, das so ein bisschen mit riesigen Kämmen zu machen. Erklär uns das genauer.
Ja, wir haben ja gerade schon auch gehört, es gibt ja schon so ein paar Ansätze oder ganz verschiedene Ansätze, Seegrassamen zu ernten. Das Ding ist halt einfach, dass es halt wahnsinnig oft mit super viel Aufwand verbunden ist. Also zum einen einfach viele Menschen und natürlich auch Zeit und Geld. Und dann bekommt man halt auch meistens immer erstmal relativ wenige Samen, die gerade so für Forschung oder erste Tests natürlich schon mega, mega gut sind. Aber wir haben uns ja wirklich so zum Ziel gesetzt, Seegrasflächen großflächig Seegraswiesen zu renaturieren. Und dafür brauchen wir halt einfach viele Samen. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie könnte man das dann effizienter gestalten, und haben dann den Fokus auf die Technik tatsächlich gelegt. Also wirklich so ein, wir nennen ihn halt Seed Collector, zu entwickeln. Und der besteht unter anderem halt aus so einem Kamm, der natürlich ganz, ganz, so zart wie möglich durch die Pflanzen geht. Das ist gerade auch alles noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, weil es ist natürlich in unserem Interesse, dass wir die Seegraspflanzen oder Wiesen nicht beschädigen. Wir wollen sie ja renaturieren, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn wir da zu grob vorgehen würden. Unser langfristiges Ziel ist tatsächlich da auch so ein bisschen mit KI oder wirklich mit so einem Monitoring, Bilderkennung, wirklich zu schauen, welche Seegrashalme sind gereift, haben halt schon so die reifen Sprossen, und ganz gezielt diese dann auch zu ernten und nicht irgendwie großflächig die Wiesen. Ja.
Klingt natürlich sehr spannend. Es ist ein Studierendenprojekt. X-Experten sind an solchen Sachen natürlich auch dran, und viele werden möglicherweise sich die Frage stellen, welches Know-how habt ihr denn? Ihr seid ja nicht alles Experten in diesem Fachbereich, sondern gemischt. Also einige kommen, glaube ich, bei euch aus dem Ingenieursbereich, aus dem KI- oder Informatikbereich.
Chemie, dann alles
genau,
Mögliche.
Genau, es ist gemischt. Wie habt ihr euch dem denn überhaupt genähert? Wie seid ihr mit Fachleuten in Kontakt? Ich glaube, ihr fahrt auch manchmal, ihr wart schon mal dabei auf so einer Forschungsexkursion, ne? Oder?
Genau, ja, oder halt auch mit dem Geoma, ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, das Wort, mit dem haben wir uns auch mal ausgetauscht. Und du hast völlig recht, wir sind absolut keine Forscher, und gerade auch zu Beginn hatten wir natürlich nicht so viel Wissen über Seegras überhaupt, aber sind da halt nach und nach, würde ich sagen, jetzt schon haben uns das Wissen halt angeeignet und kleine Seegras-Experten geworden, aber genau darüber, dass wir halt geschaut haben, was gibt es schon, wer beschäftigt sich schon mit Seegras, und halt immer den Austausch gesucht, irgendwie mal, sei es wirklich auf so Exkursionen mitgegangen, auch unter anderem zum Beispiel in Wales auch gewesen, oder auch einfach mal ein schlichter Online-Call halt zu schauen, hey, wo steht ihr gerade mit eurem Vorgehen oder wo legt ihr den Fokus drauf? Also es war immer so ein Voneinander und Miteinander lernen, zum einen innerhalb des Teams, weil du hast ja gerade schon angesprochen, recht divers aufgestellt, aber vor allem natürlich auch so ein externes Netzwerk einfach sich aufbauen und dort sich immer austauschen, weil Seegras ist einfach ein super innovatives Thema, und man merkt so langsam, gerade die letzten Jahre wird es immer interessanter oder beschäftigen sich auch einfach mehr Leute mit. Aber ja, ich glaube, so Kommunikation und Austausch ist auf jeden Fall unser Key gewesen.
Für diese Unterwassermaschinen, blöder Name, Maschine, weiß nicht. Dafür arbeitet ja mit dem Ingenieursbüro zusammen, die sich wiederum auf Unterwasserfahrzeuge, glaube ich, sonst auch fokussiert haben. Wie läuft denn das dann? Also
Also gerade für diese Entwicklung der Technik, das ist halt einfach sehr vielseitig, haben uns halt einen industriellen Partner gesucht und arbeiten halt auch mit denen zusammen. Und die haben tatsächlich so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Aquarium nachgebaut, mit Seegras-ähnlichen Pflanzen, um dann einfach die Technik auch so realitätsnah wie möglich auszutesten. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Natürlich gibt es so immer kleine Herausforderungen, aber es ist mega, mega spannend zu sehen. Und dann gibt es bei uns aus dem Team natürlich auch Leute, die sich dann nochmal mit der Technik intensiver beschäftigen. Danach bei uns sitzt der Partner in Stuttgart, nach Stuttgart fahren und da nochmal weiter mit denen zusammen dran arbeiten. Also die haben einfach wirklich so ein kleines Aquarium nachgebaut, um möglichst nah dran zu sein.
Es gibt auch schon ersten Prototypen, glaube ich, ne? Hattest du erzählt.
Genau, also es ist gerade noch so sehr in der Entwicklung, aber es gibt tatsächlich schon so einen, ja, mit der einen händischen Prototypen. Und da sind wir auch super stolz drauf und freuen uns natürlich auch, wenn wir den dann mal austesten können.
Ja, uns hat das gefallen, dass ihr als ein junges Team, Startup, wollt ihr ja gründen, euch da dran macht und im Austausch seid, einerseits mit der Wissenschaft, andererseits aber auch mit NGOs weltweit. Wales hast du gesagt, es gibt ja Organisationen, die tatsächlich sich jetzt um Seegraspflanzen kümmern, also mit technischen Methoden, aber Seegras-Samen ernten gibt es nicht so viel, ne?
Ja, doch. Also es gibt schon auch NGOs, die halt Seegras-Samen ernten, aber dann halt immer erstmal mit diesem händischen Ansatz, was ja auch vollkommen fein ist und vollkommen...
Nicht technisch, genau da ist halt
wo wir ansetzen, wirklich zu schauen, was für eine Technologie könnte man halt entwickeln, um das einfach ja auch großflächiger möglich zu machen, weil es so schwierig ist, einfach an die Samen ranzukommen.
Eure Idee ist, soweit ich das verstanden habe, irgendwann mal ein Leasingmodell anzubieten, wenn ihr dann mal gegründet seid, tatsächlich möglicherweise auch mal solche Erntemaschinen gebaut habt, die vielleicht auch von KI gesteuert werden und die wirklich dann weltweit zu verleasen an Organisationen, an vielleicht andere Forschungseinrichtungen, die damit arbeiten oder...
Ja, genau. Oder auch schlicht und ergreifend an Kommunen, weil es natürlich auch, Seegraswiesen ja super für Küstenerosion, also um sie davor zu schützen, sind. Und das ist natürlich so ein bisschen die Idee, dass man, wenn wir halt unser Seeds Collector erstmal haben, den man ja wirklich weltweit einsetzen kann. Dadurch, dass Seegras je nach Art oder je nach Sorte unterschiedliche Blüte- und Erntezeiten hat, könnte man das halt dann auch immer so zeitversetzt leasen. Und dann natürlich, im besten Fall gibt es dann irgendwann auch nicht nur den einen Seed Collector, sondern halt auch mehrere. Und dementsprechend können einfach mehrere Länder dann einfach von dieser Idee profitieren und können halt weltweit Seegraswiesen großflächig renaturiert werden.
Letzte Frage. Ihr hattet ursprünglich den Plan, dass man das auch für Aquakultur vielleicht nutzen könnte. Ich glaube, da seid ihr wieder ein bisschen von weg. Jetzt soll es wofür genutzt werden, die Ernte?
Genau, also wir hatten tatsächlich mal den Plan, also Seegras-Samen, hattest du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, kann man ja tatsächlich auch essen. Und wir hatten mal die Idee, dass wir die Seegras-Samen auch einfach als Superfood quasi vermarkten, um damit dann die Renaturierung zu finanzieren. Haben uns dann aber gesagt, nee, eigentlich passt das so gar nicht zu unserer Mission, weil wir wirklich den Fokus auf die Renaturierung legen möchten und haben halt dann wirklich darum nochmal unser Geschäftsmodell wirklich gelegt und dann halt auch den größeren Fokus auf die Technikentwicklung gelegt. Und ja, aber es ist total interessant zu sehen, also tatsächlich auch die letzten 2 Jahre, es hat sich immer noch mal verändert, das Geschäftsmodell, oder auch rechts und links kamen mal Leute und haben gesagt, hier, macht was mit Seegras, macht doch mal dies oder macht doch mal das. Und ich glaube, mittlerweile haben wir da ein ganz gutes Wissen und auch Selbstbewusstsein aufgebaut, dass wir so unseren Weg gefunden haben und halt wirklich diesen Fokus auf die Renaturierung legen, dass alle Samen, die geerntet werden, dann auch wieder zu 100% eingepflanzt werden können.
Spannend, vielen Dank, Milena.
Ja. Dankeschön.
Björn, ich habe es vorhin schon gesagt, du hast dein eigenes Haus mit getrocknetem Seegras gedämmt. Was kann Seegras als Dämmmaterial eigentlich, was andere Dämmstoffe nicht können?
Ja, das kann man mich hören, ja. Das Tolle ist bei Seegras, man kann es einfach aus der Natur nehmen und es hat eigentlich schon die besten Eigenschaften, die ein Dämmstoff braucht. Es brennt nicht und es ist resistent gegen Schimmel und Schädlinge. Und man muss es dafür nicht behandeln, also keine Chemie zusetzen. Und man kann, ja, wie gesagt, das reine Naturmaterial einfach so verwenden. Und hat natürlich auch gute Dämmwerte, davon mal ganz abgesehen.
Und wenn du sagst, aus der Natur nehmen, was heißt das? Am Strand einsammeln?
Genau, also es werden ja riesige Mengen angespült. Also es ist ja hier ganz toll, hier sind ja alle sehr Seegras begeistert. Wenn ich allerdings mit Gemeinden spreche, an der Ostsee zum Beispiel oder auch an der Nordsee, die sind meistens überhaupt nicht begeistert vom Seegras. Und die sagen, dieser Schied muss weg. Und die schieben das dann auch gerne mal zu der Gemeinde hin, der Nachbargemeinde hin und hoffen oder schieben es wieder ins Wasser und hoffen, dass es bei den Nachbarn angespült wird. Und die finden das also nicht so witzig und ich weiß auch nicht genau, wie die das finden, wenn die Seegraswiesen, sag ich mal, sich vermehren. Wir finden das natürlich auch gut, weil mehr Seegras an den Strand kommt, aber eigentlich muss man das auch mitdenken, weil das ist sind also sehr hohe Kosten, die da für die Gemeinden anfallen. Und nochmal was Positives eigentlich auch, wurde ja sehr viel darüber geredet, wie bedroht die Seegraswiesen sind. Das mag auch teilweise so sein, aber zum Beispiel in der Nordsee war Seegras komplett ausgestorben. Und das hat sich eigentlich in 10 bis 15 Jahren wieder ausgebreitet, das kleine Seegras. Also leider nicht das große, wo wir mehr Interesse dran haben. Aber das ist eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, die man auch mal durchaus sehen kann und auch den Fokus drauf richten könnte.
Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du eher skeptisch bist, wenn es darum geht, Seegras weiter zu verarbeiten, um es als Produkt zu nutzen. Wieso?
Naja, also wir nutzen ja halt dieses Seegras, so wie es halt ankommt. Und da fragen uns immer viele, wo ist denn das Produkt? Und in Deutschland sind immer alle aufs Produkt fixiert. Und man kann ja eben, das ist halt unser Produkt, einfach so, wie es da ist. Und wir setzen einfach auf die Einfachheit. Also einfach beim Ernten und einfach beim Verarbeiten, ohne Weiterverarbeitung. Weil man muss sich immer darüber im Klaren sein, jede Weiterverarbeitung ist auch eine Frage der Ökologie. Also man muss Energie zusetzen und man macht die Eigenschaften vom Seegras wieder kaputt. Zum Beispiel, wenn man eine Matte draus macht, dann muss man durch Kunststoff muss man die Fasern zusammenhalten, dann muss man wieder Brandhämmer zusetzen und so weiter. Also jede Veränderung führt eigentlich dazu, dass man die eigentlichen Eigenschaften zerstört und muss sie dann wieder künstlich herstellen, wenn man sie dann erhalten möchte. Es gibt auch Leute, die haben das, sag ich mal, mit Pilzen verschimmeln lassen, um dann eine Platte draus herzustellen zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Varianten. Uns fragen auch häufig Studenten an, was man denn, die wollen irgendwas draus herstellen. Und das wird also vielleicht an den Unis so propagiert, dass man möglichst Produkte herstellen muss, die möglichst kompliziert sind. Also das wollen wir eigentlich genau nicht, sondern wir wollen es möglichst einfach machen. Und merken auch, dass das bei vielen Kunden auch ankommt. Gibt natürlich immer so Berater und so, die sagen, nein, so passt das nicht im Baumarkt zum Beispiel und so. Das stimmt natürlich auch, aber das ist uns dann auch nicht so wichtig.
Du hast gerade von deinen Kunden gesprochen. Wer kauft denn Seegras unbehandelt und was wird damit getan?
Ja, also hauptsächlich muss man sagen, Selbstbauer tatsächlich, die also selbst ihr Haus irgendwie sanieren wollen.
So wie du.
Genau, also quasi haben sich mich als Vorbild genommen. Nein, aber weil man das auch sehr gut selber verarbeiten kann. Das ist keine Raketenwissenschaft. Also man kann es einfach in irgendwelche Hohlräume reinstopfen. Es ist, sag ich mal, passt sich allen Unebenheiten gut an und so weiter. Und also bei größeren Firmen ist das natürlich häufig die Arbeitszeit, die sehr teuer ist. Bei großen Gebäuden, die das dann schwierig macht, das zu verarbeiten. Da arbeiten wir noch an Methoden, wie man das dann effizienter einbringen kann. Zum Beispiel, indem man im, sag ich mal, Holzständerwerkbau, also Fertighäuser baut, dass man fertige Elemente anbietet, wo das dann quasi in der Werkstatt schon vorgedämmt ist zum Beispiel. Und ähnlich wie Strohballenhäuser gibt es ja auch so Elemente, die man aufbauen kann einfach.
So ein bisschen Hobbithäuser, so stelle ich mir das vor. Das sieht man dann, das Seegras.
Naja, das ist so mit den Dächern in Dänemark auf der Insel Læsø. Mhm. Da hat man ja die Dächer mit Seegras eingedeckt. Das ist, sage ich mal, eine historische Verwendungsmöglichkeit. Und da sind ungefähr noch 20 Häuser erhalten, die auch jetzt Weltkulturerbe werden sollen. Allerdings heute solche Häuser herzustellen, ist sehr aufwendig und teuer, weil das sehr dick ist, das Seegras. Andererseits aber sehr langlebig. Also so ein Dach hält 300 Jahre. Also das ist schon sehr erstaunlich. Und obwohl das Material ja außen liegt, also ständig bewittert ist, und wenn man das als Dämmmaterial irgendwo eingebaut ist, ist es also im Prinzip, ja, ich will nicht sagen unendlich, aber man hat Häuser gefunden, die über 400 Jahre alt waren mit Seegrasdämmung, wo das also noch sehr gut erhalten war.
Ich hatte es vorhin angedeutet, das meiste Gras, was du handelst, ist gar nicht an deutschen Küsten gesammelt. Warum?
Ja, weil es in Deutschland eine organisierte Strandreinigung gibt. Und die macht Probleme. Also da hat sich so ein Business etabliert, was eigentlich quasi ja, danach bezahlt wird, wie viel Gewicht sie auf ihrem Hänger haben. Und dann wird natürlich möglichst viel Sand aufgeladen. Und der Sand, erstmal ist er schwer wieder rauszubekommen aus dem Seegras, muss aufwendig gesiebt werden und zerstört auch das Seegras. Also richtig gute Qualität kann man eigentlich nur herstellen, wenn man das möglichst sandfrei einsammelt. Was auch möglich wäre, auch an deutschen Stränden haben wir auch gezeigt, kann man auf unserer Homepage sehen, aber das ist halt Bohren dicker Bretter. Da muss man halt die Gemeinden und die Strandreiniger erstmal von überzeugen.
Und du meintest auch noch, dass es auch eine ja, geologische Komponente gibt, insofern als dass in Dänemark einfach das ganze Jahr über Seegras angespült wird und in Deutschland haben wir nur so ein kurzes Zeitfenster.
Ja, also der große Vorteil in Dänemark ist tatsächlich, dass Dänemark ja quasi nur Insel ist und überall irgendwelche Buchten oder so und auch bei Westwind vor allen Dingen das Seegras angespült wird. Aber wir kriegen Seegras hauptsächlich bei Ostwinden und die kommen immer recht spät im Jahr und dann kommt immer sehr viel auf einmal. Das ist überhaupt noch ein Tipp zu den Pflanzen. Da werden auch sehr häufig Pflanzen ausgerissen, die dann zu Millionen an den Stränden liegen. Wir haben schon öfter Seegraspflanzer darauf angesprochen, die dort zu nutzen, aber dann hat immer keiner Zeit, die einzusammeln. Aber da kann man die eigentlich sehr einfach ernten.
Vielen Dank für den Tipp. Danke, Jörn.
Charlotte, die Karibik des Nordens wird die Ostsee ja gern genannt. Sanftes Meer, weiße Strände und wenn es gut läuft, Sonne. Mehr als 8 Millionen Gäste hat allein Mecklenburg-Vorpommern an der Küste 2025. Doch viele in der Tourismusbranche fürchten, das angespülte Seegras, Jan hat es gerade schon erwähnt, schreckt Besucherinnen ab und schaffen es für viel Geld weg. Schreckt es denn Besucherinnen überhaupt ab?
Ja, ihr habt das also, ja mal untersucht.
Genau, wir haben das mal untersucht. Auch das war in dem Fall nicht im Rahmen von C-Store, sondern von einem anderen Projekt bei uns im Jahr 2020, wo Interviews geführt wurden mit Touristen auf Pöhl. Und wir jetzt über die Jahre aber auch ähnliche Interviews weiterführen konnten, die uns gezeigt haben, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, welche Einstellung der Tourist mitbringt. Also zum einen ist es, kommen welche mit einer Vorprägung vor, die ein Gefühl haben für die Natur, die wissen, vor der Küste liegt eine Seegraswiese beispielsweise, da ist Vegetation, die wird halt angespült. Und dann kommt ein Tourist, der eine ähnliche Beschreibung im Kopf hat und auch eine Erwartungshaltung hat, an die Mecklenburg-Vorpommersche Küste zum Beispiel zu kommen, wo wir arbeiten, und denkt, da liegt der perfekte Sandstrand, es ist kein Blatt dort, es piekst nichts an den Füßen und er kann einfach gerade in das weiße, durchs weiche, weiße Sediment ins Wasser gehen. Und ja, die Details gingen dann natürlich weiter und haben dann gezeigt, dass der Tourist an sich, ganz im Allgemeinen, das war ganz schwierig so zu benennen, aber durchaus flexibel ist und durchaus auch zufrieden ist, wenn ein Strandabschnitt weiter, wo er nicht direkt baden möchte, dann Treibsel liegen hat, über das wir jetzt schon sprachen. Also nicht nur Seegras, sondern Treibsel im Allgemeinen.
Also es ist nicht so einfach, dass man das alles wegschaffen muss, die Reinigungspolizei kommt und dann sind die Leute zufrieden, sondern man kann auch einfach mal gucken, wie macht man es und was möchten die TouristInnen, die kommen. Ihr habt selber ja ein Konzept entwickelt dafür, Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen vor Ort, sowohl im Tourismus als auch eben bei Behörden, bei PolitikerInnen in der Wirtschaft, um so ein bisschen aufzuklären. Zum Beispiel mit Original-Seegras-Übertragungen in Restaurants beim Essen. Was macht ihr denn noch so?
Genau, also Kern unserer Arbeit ist, Akteure zusammenzubringen, mit Stakeholdern zu arbeiten, wie jetzt beim Thema Seegras im Sea Store. Wir haben das Vergnügen und auch die Herausforderung, die Schnittstelle zu geben, zu bilden zwischen den einzelnen unterschiedlichen Forschungszweigen, die aber dann halt auch in Kooperation mit Behörden, Politik, dem Tourismus, der Bevölkerung zusammengebracht werden möchte. Und diese Reichweite und unterschiedlichen Bedürfnisse brauchen eine systematische Herangehensweise, wie du es eben nanntest, die Filmdarstellung, Live-Verfilmung, die jetzt nicht ursprünglich von uns kam, sondern ein Impuls gegeben wurde über ein anderes Projekt, um Tourismus oder Bevölkerung abzuholen, indem über eine Seegraswiese geschwommen wird. Es gibt eine Live-Filmung, diese wird übertragen und in dem Beispiel, was du jetzt eben nanntest, wurde diese Übertragung dann in ein Restaurant weitergeleitet.
Ihr macht aber auch noch so Sachen wie Serious Games, also versucht die Leute mit Gaming irgendwie zusammenzubringen in Rollenspielen. Was macht ihr da?
Genau, das ist auch ein Kern von Sea Store. Innerhalb von Sea Store ist ein Serious Game entstanden und ist noch in der Entstehung. Dabei geht es darum, die Akteure an den Tisch zu bekommen und die Konflikte, also die Hürden, die es gibt bei der Wiederansiedlung
konkret
zu überwinden. Das heißt konkret, die Leute kommen in Kommunikation über unterschiedliche Szenarien. Das Spiel basiert auf einer Karte. Diese Karte stellt den aktuellen Stand.
Also die treffen sich erstmal zum Spiel vor Ort und kriegen Karten.
Genau, sie bekommen eine Art Spielkarte, kriegen aber als Basis erstmal ein Wissen über die Bestände der Seegräser. Dass sie überhaupt wissen, welche Bestände sind da, worüber reden wir. Genau, das ist die Gesprächsbasis. Und darüber wird ein Szenario gebildet, eine fiktive Welt sozusagen. Und jeder bekommt dann eine Rolle. Der eine ist von der Behörde, der andere ist ein Fischer, der andere ist vom Tourismus. Und dann werden unterschiedliche Perspektiven eingenommen, Fragen in den Raum geworfen, wie zum Beispiel, wo wär die beste Fläche, um eine Seegraswiese anzusiedeln. Und dann kann der Tourismus sagen, hier nicht, weil hier wird gebadet. Und die Behörde sagt aber, hier ist super, weil hier können wir die besten Genehmigungen geben. Hier sind die wenigsten Konflikte da. Und dann werden Rollen getauscht und über diesen Rollentausch wird dann mehr Akzeptanz und für Verständnis füreinander gefördert, im besten Fall.
Welche Konflikte gibt es denn über den Tourismus hinaus? Also du hast von den Stränden erzählt, was ist mit Schifffahrt, was ist mit der Wirtschaft?
Genau. Also, wie gesagt, großer Punkt ist Tourismus, anderer Punkt sind vor allem die unterschiedlichen Flächennutzungen, die wir haben. Denken wir nur mal an Rostock, das vorgelagerte Warnemünde, da kommt sehr, sehr viel zusammen. Das ist die Berufsschifffahrt, das ist die Freizeitschifffahrt, das ist dann auch die Schifffahrt durch den Tourismus wie die Kreuzfahrer. Wir haben da die Wassersportler, wir haben das Militär, um nur mal ein paar zu nennen. Und
das Militär, das da ankert oder das drüber fährt und deshalb den Lebensraum stört?
Die ihre Übungsflächen haben, zum Teil abgegrenzte Zonen, wo sie mit U-Booten unterwegs sind, wo unterschiedlichster Art geübt wird. Ja.
Ihr habt an der Ostsee, glaube ich, auch ähnliche Probleme wie auf den Balearen mit Freizeit. Schiffern, Bootsfahrern, Bootstourismus,
Seglern, die dort ankern. Und weil die Seegraswiesen ja küstennah sind und die Anker nur eine gewisse Länge haben, die Ankerketten, ankern sie oft in den Wiesen. Wie kommt man da voran?
Indem man alternative Lösungen findet. Und alternative Lösungen sind zum Beispiel auch schon bereits etablierte Mooringtonnen, wo sozusagen der Bootsführer genau, nicht mehr aktiv den Anker in die Seegraswiese schmeißt, sondern ein fest installierter Ankerpunkt schon integriert ist und sich nur noch an der Wasseroberfläche eingepickt werden muss und das Boot damit fest.
Also es ist eine schwimmende Boje, an der man sich festmacht und dafür zahlt man eine Gebühr wie an der Parkuhr, ne?
Genau, in manchen Bereichen mit Gebühr, in manchen auch ohne. Es gibt in Dänemark Vereine, die so ein System inzwischen haben, wo man dann sozusagen nur eine Vereinsgebühr, eine kleine zahlt und die dann aber auch gewartet werden. Und, ja.
Ein wenig berücksichtigter Bereich, über den öffentlich, finde ich, sehr, sehr wenig gesprochen wird, aber mit dem ich auch zu tun habe, ist ja tatsächlich die Wirtschaft. Das heißt, Verlegung von Kabeln, von Pipelines, von Offshore-Pilings. Welche Rolle spielt das? Ich meine, diese Infrastruktur muss ja zum Teil zumindest von der Küste ins Meer gehen. Wo liegen da die Probleme?
Naja, die Probleme liegen darin, dass die Wiesen zerstört werden, indem zum Beispiel Kabeltrassen verlegt werden. Warum werden sie verlegt? Durch die Wiese, weil das dann der günstigste Weg ist. Das kürzester Weg, am wenig geringsten Materialverbrauch und damit halt auch geringe Kosten. Und die Wirtschaftsunternehmen sind zum Teil durchaus offen für Veränderung und Kommunikation und Gespräche. Das ist schon immer ja eine richtig tolle Sache und keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem ist Wirtschaftlichkeit ein Entscheidungsfaktor mit einer immensen Kraft. Und da entgegenzuwirken, ist eine Mammutaufgabe. Ein Ansatz ist beispielsweise, um ein bisschen konkreter zu werden, das fiel vorhin schon mal der Aspekt der Ökosystemleistungen. Das heißt also, eine Seegraswiese bringt eine Dienstleistung mit. Ob das jetzt die CO2-Speicherung ist oder Biodiversität oder auch Küstenschutz. Und beispielsweise der Aspekt der CO2-Speicherung ist halt momentan bei uns noch nicht quantifizierbar. Das heißt, das kann noch gar nicht aktiv umgesetzt werden. Und sodass dann ein Wirtschaftsunternehmen sagen könnte, ich bringe mich jetzt ein und möchte eine Seegraswiese pflanzen und kompensiere dafür in meinem Unternehmen so und so viel CO2. Mhm. Solche Anfragen kommen bei uns nicht selten an, können aber noch nicht bedient werden.
Wie sieht es denn aus mit Auflagen? Man kann ja auch Auflagen machen, könnte Auflagen machen für Unternehmen, dass sie, wenn sie Pipelines zum Beispiel oder Kabeltrassen durch Seegraswiesen legen, die wieder renaturieren müssen oder Umwege gehen müssen, um sie zu schonen.
Na klar, also die Umwege, wie gesagt, hat dann wieder was mit den Kosten zu tun. Die Renaturierung findet statt, beziehungsweise sind sie dazu verpflichtet, weil das halt in gesetzlich auch verankert ist. Auch die Baupläne sind sehr eng begleitet von den Behörden. Sie werden auch kontrolliert, also wenn eine Kabeltrasse, sage ich mal, ausgebuddelt wird, es wird kontrolliert, ist die genauso lang geworden, ist sie genauso breit geworden, wo ist das Material hingegangen, was da rausgebuddelt wurde. Und dort gibt es durchaus halt dann Konfliktstellen, wie man sich vorstellen kann, weil dann der, ich sag's mal ein bisschen simpel, der Baggerfahrer einfach nicht sensibilisiert darauf ist, wo fängt die Seegraswiese an, wo hört sie auf, wo darf das Sediment, was entnommen wurde, hingebracht werden.
Aber du sagtest auch, ja, es fehlen eben Kontrollen und Auflagen, die man noch ausweiten könnte jedenfalls.
Naja, ich denke, immer der Ansatz, gerade auch im Naturschutz, die Kontrollen können da immer ausgeweitet werden. Sie sind bei weitem noch nicht da, wo sie gerne sein könnten.
Es gilt, Kompromisse zu finden.
Es geht darum, Kompromisse zu finden, ganz genau.
Vielen Dank, Charlotte.
Gerne.
Gibt es für diese Runden Fragen? Traut euch, ja, da hinten. Jetzt muss ich kurz einmal rumrennen.
Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Hart hier. Also ich finde die Sache mit dem Seegras, mit der Seegrasdämmung ziemlich gut. Wir haben auch ein Haus in MV, wo wir im nächsten Winter dämmen wollen. Also das, glaube ich, könnte tatsächlich eine Idee sein. Ich habe jetzt aber gerade parallel diese Dinge für die Fassadendämmung mir mal angeschaut. Ich bin selber von der Industrie und wir bieten auch selber Dämmsysteme an. Und ich will nur davor warnen, diese Quadratmeterpreise Mineralwolle gegen das Seegras aufzuführen in der Rechnung. Weil auch ich tappe immer wieder in die Falle, dass ich Dinge schön rechne, dass ich Holzweichfaserdämmung schöner rechne vom Preis als Mineralwolle. Und ich bin auch Architekt gelernter und Schönrechnen ist im Bau nie gut. Es gibt so viele gute Argumente für das Seegras, dass ich das Preisargument weniger prominent platzieren würde. Ich glaube, das ist tatsächlich besser.
Aber das ist keine Frage, ne? Einfach eine Anmerkung. Okay. Vielen Dank. Haben wir eine Frage?
Ich habe auch eine Frage an Jörn. Und zwar erwähntest du, dass ihr mehr an den langen Seegräsern interessiert seid und weniger an den kurzen. Woran liegt das? Sind die langen besser für die Dämmung? Genau, wo ist da der Unterschied?
Also wir lieben eigentlich das lange Seegras, weil man das einfach, auch wenn man das jetzt Hände stopft, einfach besser verarbeiten kann als kurze Fasern. Auch beim Trocknen ist es viel einfacher, langes Seegras zu trocknen, weil es halt so sich verhält wie Heu. Wenn man jetzt kurze Fasern hat, das ist eventuell technisch trockenbar, aber nicht auf einer Wiese so wie Heu, weil es halt zu klein und fisselig ist, sage ich mal so. Und man braucht dann bei kurzem Seegras, also kürzeres Seegras, was man jetzt vielleicht auch einblasen könnte, das ist ja eine häufige Frage, kann man das nicht einblasen? Kann man alles machen, nur dann braucht man auch mehr Material. Also man braucht bei Einblasdämmung ungefähr doppelt so viel Material wie bei dem langfaserigen und man hat eigentlich keinen höheren Dämmwert dadurch. Das ist ganz interessant, also es gibt sozusagen ein Maximum Dämmwert, den man quasi bei einer bestimmten Verdichtung erreicht. Und wenn man dann noch dichter stopft oder das kleinhäckselt und das dann noch enger hat, kriegt man keinen besseren Dämmwert. Also ist auch im Endeffekt materialsparender. Allerdings ist es natürlich auch eben aufwendiger, beziehungsweise die Methode, wie wir das machen, da ist eben das Langfaserige besser und eben einfacher auch in der Herstellung.
Vielen Dank. Oh, hallo. Wir haben noch zwei Fragen, einmal hier und einmal hier vorne.
Dankeschön. Ich hätte auch eine Frage an Sie zu dem Material als Dämmstoff zum Beispiel. Wie schätzen Sie die Skalierbarkeit von dem Material ein? Also ist es nur was so HeimwerkerInnen für ihren Hausbau benutzen können oder sehen Sie auch einen Weg in eine industrielle Produktion, Fertigung?
Also es gibt ja wahrscheinlich, kennen ja alle, gucken alle auch im Internet, es gibt ja auch andere Anbieter, die auf ihrer Homepage schreiben, neue industrielle Rohstoff. Das finden wir eigentlich nicht so gut, weil Seegras eigentlich ja mit Industrie jetzt für uns nicht so viel zu tun hat. Aber natürlich ist das schon noch auch skalierbar. Also man hat ja also zigtausende Tonnen, die jährlich angespült werden, die eigentlich ungenutzt sind. Also die werden also deponiert und in der Landwirtschaft irgendwie ja auf die Felder gefahren, was auch teilweise nicht so schlecht ist, sage ich mal so. Aber es ist halt, also genutzt wird halt nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz bisher. Und es gibt auch Leute, die meinen, man müsse unter Wasser ernten, das ist aber verboten und das würden wir auch nicht machen wollen. Also, aber selbst bei dem, was angespült wird, könnte man schon noch deutlich mehr nutzen. Es ist der Vorteil bei nachwachsenden Rohstoffen ist ja immer, es kommt jedes Jahr neu, auch wenn die Menge vielleicht nicht riesengroß ist.
Vielen Dank.
Aber es ist nur ein kleiner Baustein. Es gibt viele andere Materialien, die auch gut sind, die man alle nutzen sollte.
Danke sehr. Hier ist noch eine Frage von Finn.
Ja, vielen Dank. Auch die Frage geht an Jörn. Charlotte hatte es angesprochen, unter Wasser ist es relativ schwer zu quantifizieren, wie viel CO2 unter einer Seegraswiese schlummern mag. Nun ist bei diesem CO2-Handel, ja, diese Quantifizierbarkeit steht allen voran. Gleichzeitig hattest du gesagt, dass die Dämmstoffe ja sehr, sehr lange in dem Gebäude dann auch verharren. Gibt es da Überlegungen, letztendlich CO2-Zertifikate auf Häuser, die mit Seegras gedämmt werden, letztendlich irgendwie zu subventionieren vielleicht? Also auch eine Frage der Skalierbarkeit nachher.
Ja, also das haben wir schon mal überlegt, aber unsere Mengen sind einfach noch zu gering, dass es irgendwie wirtschaftlich tragbar, also sinnvoll wäre, glaube ich. Aber ja, denkbar wäre das schon, glaube ich. Mir fehlt bisher, habe ich noch niemanden gefunden, der das sinnvoll ausrechnen und ja, zertifizieren könnte.
Hallo, ich habe nur eine Frage, dass, wenn es so auf dem Strand liegen bleibt, das Seegras, hat ja auch einen Sinn. Das war ja auch immer schon so. Was wird denn dazu erforscht oder gedacht? Weil es ist so wie bei Totholz, wird immer schön weggeräumt, damit die Leute, weiß ich, mit dem Strandpaket rüberfahren können, aber hat ja auch einen Sinn, dass es liegen bleibt. Das schützt ja auch die Küste.
Also es hat auf jeden Fall einen Sinn. Zum Beispiel wird darüber Nährstoff auch in dahinterliegende Dünen weitergegeben. Es dient langfristig oder sogar mittelfristig auch zum Erhalt vom Strand, also dass Erosion aufgehalten oder reduziert wird. Dadurch halt einfach, dass es kein pures, angreifbares Sediment ist, sondern halt auch Sediment festhält. Und in sich ist es halt, es ist wie ein kleiner Reaktor. Nach einer Weile, auch gerade mit Sonneneinstrahlung und der ganzen Organik, die in dem Treibsel mit drin ist, da ist unglaublich viel los und es gibt einen Lebensraum sowohl für kleine Fliegen als kleine so Flöhe, Strandflöhe, die kennt jeder, die dann so einen schön beißen, wenn man am Strand unterwegs ist, abends noch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum. Mhm.
Es gibt auch eine endemische Spinnenart, die nur im Seegras vorkommt. Allerdings muss man sagen, also da, wie gesagt, was genutzt wird, es wird ja nicht, sag ich mal, jeder Halm aufgesammelt und es bleiben auch schlechtere Qualitäten, bleiben ja auch am Strand liegen. Und an vielen Stränden wird es sowieso weggeräumt, weil das halt die Touristen stört. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo man gar nicht hinkommt, wo es auch liegen bleibt. Also es sind nur sehr kleine Bereiche, wo es überhaupt weggesammelt wird.
Danke sehr. Ich meine vorhin noch eine Frage gesehen zu haben. Ja, und das wäre dann die letzte.
Ich denke, die geht an Marlena. Wie ist es denn mit den Besitzansprüchen im Meer? Also kann ich da einfach hingehen und das ernten und für mich beanspruchen? Oder weil auf internationalem Gewässer gehört es ja eigentlich niemandem.
Ja, genau. Also man kann leider nicht einfach hingehen und das Ernten, das funktioniert nicht. Man kann sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen wie halt in der Fischerei. Also da gibt es auf jeden Fall immer Regularien und auch Anträge, die man erstmal durchlaufen muss. Und ich glaube, so die erste Anlaufstelle, wo man halt als erstes hingeht, ist halt immer die Kommunen, mit den Kommunen Kontakt aufzunehmen und dann halt überhaupt zu fragen. Also man braucht auf jeden Fall eine Genehmigung, bevor man einfach, man kann nicht einfach drauf losgehen. Das funktioniert nicht.
Vielen Dank.
Ich hätte noch eine Frage.
Oh, doch nicht die letzte Frage gewesen.
Und zwar an Jörn. und zwar habe ich mit einigen gesprochen, einigen Unternehmen, anderen Unternehmen, die mit Dämmmaterial arbeiten, Neptotherm zum Beispiel, die verarbeiten diese kleinen Treibsel, die Bällchen, die ihr auch draußen habt anschauen können, die im Mittelmeer angespült werden und von den Wellen so rund in runde Formen gepresst und machen daraus Dämmmaterialien, haben das auch eine Weile recht erfolgreich gemacht. In Karlsruhe haben die zum Beispiel für die Stadt Karlsruhe viele Gebäude neu gedämmt, Schulen, Verwaltungsgebäude und so weiter. Die haben jetzt aber aus vielen Gründen große Probleme, das weiterzumachen. Dann gibt es Bild Blue zum Beispiel, auch ein Unternehmen, was jetzt ähnlich wie ihr vielleicht ein bisschen, also mit dieser Art von Seegrasdämmung macht. Es sind aber immer so Pioniere, kleinere Unternehmen. Was bräuchte es denn, um das tatsächlich ausweiten zu können? Wirtschaftlich lukrativer zu machen, im positiven Sinne.
Ja, also die Nachfrage ist eigentlich sehr groß. Also insofern, das ist schon mal gut. Es braucht vor allen Dingen Seegrassammler. Also, und es gibt so viele Buchten, Flächen, wo hervorragendes Seegras angespült wird, wo die meisten Leute allerdings lieber kiten als Seegras sammeln. Und unser Ansprechpartner sind hauptsächlich Landwirte, aber das ist halt nicht so einfach, die davon zu überzeugen, weil es dann eben doch ein sehr deutliches Saisongeschäft ist. Und wir haben eigentlich entschieden, dass wir uns hauptsächlich auf Dänemark konzentrieren wollen in Zukunft, weil es in Deutschland so kompliziert ist. Da kann man, glaube ich, noch viel mehr rausholen. Und das ist aber die Grundvoraussetzung auch für weitere Produkte, weil ohne Material gibt es auch keine Produkte.
Und Genehmigungen braucht es, glaube ich, noch. Ne? Nicht alle Sachen sind für alles genehmigt bisher.
Ja, Genehmigung sehe ich nicht problematisch, weil die Gemeinden und alle vor Ort sind eigentlich froh, wenn jemand kommt und das wegsammelt. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der sagen würde, nee, lass das jetzt bloß liegen, höchstens der Naturschutz. Und der, mit dem wird man sich aber auch häufig einig.
Vielen Dank. Danke sehr.
Genau. Über Kunst und Kultur. Nach der Pause geht's weiter mit Kunst und Kultur und ganz viel Leichtem und Lockerem.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact.